Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Es ist Mittwoch, der 26. Februar. Wir nehmen diese Folge extrem früh auf. Kilian, frag mich, wie es mir geht.
Ronja, wie geht's dir?
Beschissen, die Pollensaison hat gestartet.
Jetzt schon?
Jetzt schon. Und genau, wir hatten ja jetzt auch gerade am Wochenende irgendwie 11, 12 Grad in Hamburg. Und das merkt man, der Frühling kommt, was eigentlich wunderbar ist, aber auf der anderen Seite total nervig. Denn ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist etwas nasal.
Geht, aber bist du davon richtig betroffen tatsächlich?
Ja, ich leide richtig. Genau.
Oh weh. Ja, die tun mir immer richtig leid, diese Menschen. Das ist aber auch die privilegierte Position. Ich habe noch nie davon was gespürt, glaube ich. Aber das ist, ich habe viele Freundinnen und Freunde, die richtig leiden, sobald es losgeht.
Ja. Not good. Ja, wir nehmen diese Folge schon so verdammt früh auf, denn wenn ihr, liebe Leute, diese Folge hört, dann bin ich in meinem Wochenend-Kurztrip-Modus, denn wir machen das letzte oder unseren letzten Wochenendtrip zu zweit, bevor das Baby kommt. Voll schön, ich freue mich total. Wir fahren an die Müritz oder wir sind jetzt in diesem Moment, wenn ihr diese Folge hört, an der Müritz.
Hi, ihr seid schon oben. Cool.
Ja, genau. Das sehr ist schön. Richtig schön. Und ich hab ein paar Schätzfragen mitgebracht zu dem Thema, denn ganz viele Leute sagen mir, ja, genießt das nochmal. Und ganz wichtig, wenn das Baby dann da ist, bleibt fair zueinander. Was glaubst du, wie viele Paare trennen sich, lassen sich scheiden, weil nur so
kann man es messen,
ne? Im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes, des ersten Kindes.
Wie viele Jahre im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes? Nach dem ersten Kind?
Ja, also wie viele Paare trennen sich im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes?
Ja, also hoch kann das jetzt nicht liegen. Ich gehe jetzt mal mit 8%.
Voll crazy. Also die Zahlen sind etwas älter, aber ich habe sie trotzdem mitgebracht, weil ich sie so verrückt finde. Also generell etwa die Hälfte aller Paare, die sich in Deutschland scheiden lassen, haben laut Statistischem Bundesamt minderjährige Kinder.
Ja.
Und 40% der betroffenen Paare trennen sich binnen eines Jahres nach der Geburt des ersten Kindes. 40%.
Also 40% von den 50%.
Ja.
Okay, dann sind 8% weit vorbei, aber es sind jetzt auch nicht 40%.
Nee, genau, das nochmal halbiert quasi. Aber schon krass, ne?
Das ist krass, ja.
Ich habe noch einen lustigen Vergleich rausgesucht. Das ist auch eine ältere Studie, aber heftig. Der eigene Nachwuchs kann Eltern sogar unzufriedener machen als Arbeitslosigkeit, Scheidung oder gar der Tod des eigenen Partners oder der Partnerin. Das haben Forschende des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung herausgefunden.
Ja, super, du hast hier News raus.
Ich finde das richtig heftig. Von daher, ja, wir genießen jetzt nochmal die letzten Momente zu zweit, bevor es ernst wird.
Bevor ihr todesunglücklich werdet.
Bevor wir todesunglücklich werden und uns
nichts mehr Schönes im Leben. Nein, hoffentlich natürlich überhaupt nicht.
Ah, lustig.
Aber ja.
Heftig, ne?
Spannende Statistik.
Okay, kommen wir zu dir. Was hast du so erlebt? Apropos Baby, ich glaube, bei dir ist auch ein Baby angekommen.
Ja, also wieder im Familienkreis, nämlich meine Schwester, die ich ja in Buenos Aires besucht habe, hat jetzt tatsächlich ihr Baby bekommen. Das heißt, ich bin jetzt zum dritten Mal Onkel geworden, sehr aufregend. Hatte die News gestern bekommen, kurz bevor ich auf die Bühne bin für einen Vortrag tatsächlich. Habe kurz aufs Handy geguckt, nicht Störmodus reingemacht und sehe von meinem Schwager die Nachricht, dass sie jetzt in der C-Section ist, dort im Krankenhaus, also im Kreissaal, wo jetzt alles geschieht. Und ja, dann war der Vortrag, war ich dementsprechend abgelenkt, aber ich habe es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, aber dann auch wirklich verdrängt in der Situation. Und dann eine Stunde danach wieder aufs Handy guckt und dann haben mich schon die Bilder überflutet und war natürlich ein wunderschönes Gefühl.
Da war das kleine Wunder schon da. Kannst du mal sagen, oder du hast mir das gestern beschrieben, was das mit dir gemacht hat, zum ersten Mal Onkel zu werden. Und ich finde das total schön, aber auch total crazy, denn ich kann mir nicht vorstellen, also bei meinem Bruder jetzt zum Beispiel, dass der so ausrastet, wenn mein Baby kommt, so wie du.
Ja, also als ich das erste Mal Onkel wurde, das war März 22, da war es tatsächlich so, dass ich selber nicht gedacht hätte, dass mich so mitnehmen würde. Und das war eben auch meine Schwester in Argentinien. Ich war auch nicht vor Ort, habe sie auch schwanger nicht wirklich erlebt. Nur ganz am Anfang, als sie noch nicht mal wusste, dass sie schwanger ist, war sie kurz in Deutschland. Und dann haben wir eigentlich die ganze Schwangerschaft viel Kontakt gehabt. Das war eine sehr schöne Zeit. Und dann hab ich gemerkt, wie mich das auch emotional mitnimmt tatsächlich. Aber als dann das Baby da war, war ich komplett im anderen Film tatsächlich. Also ich bin morgens aufgewacht, war auch verkatert, war am Abend davor feiern, habe ein bisschen länger geschlafen, habe aufs Handy geguckt und war komplett im anderen Film, habe gar nicht verstanden, was los ist, habe erstmal auch Rotz und Wasser geheult tatsächlich. Und den ganzen Tag kam ich auch auf diese News irgendwie nicht klar, weil das so unbeschreiblich ist, dass da auf einmal ein Wesen auf meiner Schwester dann liegt. Und dann, das klingt jetzt irgendwie naiv, aber natürlich weiß man, dass da ein Baby im Bauch drin ist. Aber in der Situation, dass dann auf einmal ein komplett neues Familienmitglied dabei ist und natürlich, man kriegt Freundinnen und Freunde hinzu, man kriegt Schwägerinnen auch zum Beispiel hinzu, also Partner von den Schwestern und so, aber das ist ja dann so ein unmittelbares Familienmitglied nochmal, das für mich irgendwie ganz ein besonderer Moment war. Und ich hatte gedacht, es wird anders beim zweiten Mal Onkel werden, war es aber tatsächlich auch gar nicht so. Als meine andere Schwester ein Kind bekommen hat, war ich genauso aufgeregt und habe mich genauso mitgenommen, im Positiven wie im Negativen. Also am Tag selber konnte man nicht viel mit mir anfangen. Gestern dann beim dritten Mal habe ich das Gefühl, ein bisschen professioneller zu werden, weil ich auch wusste, jetzt kannst du nicht auf der Bühne da zusammenbrechen.
In dem Kontext auch cool.
Ja, es ist ein sehr schwieriger Ausdruck, stimmt schon. aber gleichzeitig ein wunderschönes Gefühl und also man merkt es erst, wenn man es wirklich erlebt hat. Und das ist ja nicht mal mein eigenes Kind, das ist ja wirklich, ich bin ja nur der Onkel, aber es ist ein trotzdem wunderschönes Gefühl.
Ich finde es richtig, richtig schön und ich will gar nicht, dass du professionell wirst in dem Kontext. Ich glaube nämlich, dass gerade auch Männer, gerade natürlich auch nochmal besonders Väter, aber auch so Onkel und Großväter in diesen Emotionen zu sehen und dann auch zu sehen, wie sie sich in diese Emotionen reinschmeißen, ist ja was voll Schönes. Und das höre ich aber so selten. Also gerade auch dieses richtig emotionale Rotz- und Wasserheulen. Ich freue mich total. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Mal Onkel werden. Ja, und danke. An dieser Stelle natürlich auch ganz liebe Grüße an die Familie in Argentinien, die unseren Podcast natürlich hören. Aber mal gucken, wie viel Zeit sie jetzt dafür noch haben. Ne?
Ja, vielleicht sogar jetzt ganz viel, weil sie erstmal nichts machen darf.
Stimmt.
Aber mal schauen, wie viel Kopfhörer sie da dabei hat oder wie sie das macht.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast einen Vortrag gehalten. Willst du uns noch dazu was erzählen?
Ja, sehr gerne. War der erste Präsenzauftrag wieder jetzt, seitdem ich aus Argentinien zurück war. Im Saarland tatsächlich für ein Bildungsprojekt. Ein Projekt, das jetzt zum Ende kam, das jahrelang lief und dort war die Abschlussveranstaltung. Ich durfte dort den einleitenden Vortrag halten. Es war sehr spannend. Wir werden auch später nochmal drüber sprechen, weil ein paar Themen, die da wieder aufkamen, auch heute ich auch ein News-Update mitgebracht habe. Aber grundsätzlich war es echt sehr interessant, wenn gerade so viele Leute zusammenkommen. Das waren Leute von Bildungsträgern, von der Stadt dort, vom Landkreis, dann auch Unternehmen, Führungskräfte, Manager, Ausbildungsbeauftragte, ganz verschiedene Zielgruppen, die aber alle zum Ziel haben, junge Menschen besser zu verstehen. Und es war sehr interessant, sehr kontrovers auch, was auch diskutiert wurde und hat aber auch echt wieder mal richtig viel Spaß gemacht, dort auch auf der Bühne zu stehen und auch mit den Menschen so in Kontakt zu treten. Ist auch was anderes, als es nur online zu tun. Es gibt auch natürlich immer die Möglichkeit, auch Online-Vorträge eben zu halten, was ich auch sehr gern mag. Weniger Reisezeit. Ich war heute allein 7 Stunden im Zug gesessen. Dennoch ist es einfach eine tolle Gelegenheit, vor Ort zu sein und so auch in Kontakt zu treten. Ne?
Ich liebe auch einfach diese Veranstaltung, wenn wirklich Leute aus der Bildung, aus der Wirtschaft und aus der kommunalen Politik zusammenkommen. Weil das sind ja die Leute, die vor Ort wirklich etwas verändern können. Und das merkt man immer anhand dieser Stimmung im Raum. Von daher, ja, diese Veranstaltungen sind besonders wertvoll. Jetzt hast du gerade schon das News-Update angesprochen. Wollen wir direkt reinspringen?
Von mir aus voll gerne. Mach mal.
Let's go.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Willkommen in unserem kleinen News-Update. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf politische Themen, auf die Bundestagswahl. Ich habe so ein bisschen, ich habe so einen kleinen Overload, was die Bundestagswahl angeht. Meine Lieblingsablenkungsstrategie war tatsächlich auch, diese Woche einen komplett random Podcast zu hören, und zwar in der ARD-Audiomediathek, den Werdegang von Heidi Klum. Kann ich an sich jetzt nicht empfehlen, weil kein Breaking Podcast, aber es gab einen Moment oder eine ganz interessante Side-Information, die mir nicht bekannt war. Und zwar hat Heidi Klum 2004, 2005 ein Buch geschrieben, How to Become a Topmodel quasi, ne? Also wie wird man Supermodel, gerade auch international. Und es gab zwei Männer, die haben in diesem Buch Wirtschafts- oder Business-Tipps gegeben. Weißt du, wer diese zwei Männer waren?
Sag jetzt nicht Friedrich Merz.
Nee, das, nee. Noch eine Nummer krasser? Du bist nah dran. Come on.
Ich hab keine Ahnung.
Ist auch,
krasser, ist auch nicht Bill Gates oder so. Es ist auch nicht so ein krasser Milliardär.
Nee, ist auch in der aktuellen Politik?
In der aktuellen deutschen Politik?
Nicht in der deutschen.
Also in der amerikanischen wahrscheinlich dann.
Donald Trump.
Nein.
Krass, ne? Ja, voll crazy. Donald Trump und Harvey Weinstein haben tatsächlich in dem Buch, das ist 2004 oder 2005 erschienen, irgendwie so. Ich habe es nicht gelesen an dieser Stelle.
Ob sie noch stolz darauf ist, dass sie die beiden Personen dabei hatte?
Ja, heute sieht sie das tatsächlich ein bisschen anders. Und tatsächlich gab es ja auch 2019 oder so, so eine kleine Szenerie zwischen Trump und Heidi Klum. Da hat er nämlich öffentlich gesagt, ja, Heidi ist ja mittlerweile auch keine 10 mehr.
Okay.
Also 10 auf einer Skala von 1 bis 10, eine Frau, die eine 10
hat. Das meinte er, ich glaube 10 Jahre.
Okay. Nee, 10 im Sinne von schnicke Frau. Ne?
Boah, okay.
Und sie hat dann einfach mit einem Video darauf reagiert und halt gesagt, okay, jetzt bin ich nur 9,9 laut Donald Trump, aber ist mir auch scheißegal. Ne? Mhm. Und also mittlerweile stehen die sich nicht mehr so nahe, muss man sagen. Mhm. Und auch Bill und Tom kritisieren Heidi Klum ja auch öffentlich. Naja, auf jeden
Donald
Fall.
Trump. Oder Heidi Klum?
Donald Trump, sorry. Andersrum, genau.
Ja. Andersrum, der ist ein bisschen schwierig, hätten sie ein leichtes Eheproblem. Ne?
Ja, dann hätten sie eine Krise, genau. Dann würden sie zu den Leuten gehören, die sich hier bald scheiden lassen. Ja, das fand ich auf jeden Fall war eine ganz interessante Side-Note. Ich wollte mich so ein bisschen von der Bundestagswahl ablenken. Aber eine Sache muss ich trotzdem thematisieren, und zwar, wie schwierig ich es finde, wie aktuell mit den Medien umgegangen wird. Mhm. Und auch da sind wir wieder bei Donald Trump. Donald Trump hat ja vor 2 Wochen oder so war es, da hat Donald Trump die größte Nachrichtenagentur der USA rausgeschmissen, aus dem Weißen Haus, von der Pressekonferenz verwiesen, weil sie sich eben geweigert haben, den Golf von Mexiko den Golf der USA zu nennen. Und das ist einfach schwierig. Das macht es in einer liberalen Demokratie nicht. So.
Ja.
Und was passiert jetzt gerade in Deutschland? Das Bündnis Sarah Wagenknecht beschuldigt die Medien, dass sie schuld sind, dass sie nicht in den Bundestag reingekommen sind. Da spielen auch noch Umfragen und Briefwahl aus dem Ausland mit rein. Aber das ist halt das Narrativ. Also auch hier sind die Medien schuld. Die CDU lädt die Heute-Show aus bei Pressekonferenzen. Die FDP lädt die Presse von der Wahlparty aus. Und ich sag mal so, das ist einfach das falsche Zeichen. Gerade zu einem Zeitpunkt, in dem Donald Trump eben so eben mit der amerikanischen Nachrichtenagentur umgeht, sollte sich die deutsche Politik eigentlich anders verhalten. Schwierig finde ich das. Schwierig.
Ja, stimme ich dir zu. Also von der BSW, dem BSW hatten wir auch schon vor ein paar Wochen darüber, dass sie ja die Wahlinstitute angreifen. Das hat sie wie erneuert, Sarah Wagenknecht in der Pressekonferenz. Wie gesagt, Manfred Güllner und Forsa hat aktiv dafür gesorgt, dass sie nicht in den Bundestag gekommen sind. Auch ein schweres Stück. Ich meine, es fehlen nur 13.000 Stimmen, aber sie meinte, es wurde am Tag vor der Wahl noch eine Umfrage gedroppt, die nicht erlaubt gewesen wäre. Und damit man nur Meinungsmache, das BSW bei 3% gesehen hat. Und das war so falsch, da war sie sehr persönlich angegriffen. Dann ist sie ja auch ferngeblieben von der Elefantenrunde, hatten wir auch
darüber
schon das Thema.
Darüber haben wir geredet, ja.
Hat man auch schon quasi gesehen. Und gleichzeitig hat die Union ja jetzt auch eine Anfrage gestellt, eine kleine Anfrage im Bundestag, Thema Zivilgesellschaft, Thema Trumpsche Äußerungen oder Trumpsches Verhalten, eine Anfrage gestellt, um zu prüfen, wie alle NGOs in Deutschland, die sich in den letzten Wochen, Monaten positioniert hatten gegen rechts, unterstützt werden finanziell, wovon die Video unterstützt werden. Das eigentlich eine Anfrage, die eigentlich eher ans Finanzamt gehen sollte, wirklich so ganz konkrete Themen, die reine Trumpsche Politik sind, die nicht wirklich eine Wirksamkeit haben werden, sondern einfach ja sie da ein bisschen aufhorchen lassen wollen, auch diese Zivilgesellschaften, die NGOs. Schaut mal, wir haben euch da jetzt auf dem Schirm und ihr habt euch da in den letzten Wochen nicht gut verhalten. Wir haben jetzt wahrscheinlich das Zepter in der Hand die nächsten Jahre und ihr könnt euch vielleicht nicht auf eine neue Finanzierung einstellen. Das lesen die zumindest jetzt raus, haben auch Angst natürlich. Wir erleben ja gerade in NGOs, in den Bereichen Vereine und ganze Stiftungen, die wirklich mehrere Existenz zittern müssen. Und das ist gerade auch ein falsches Zeichen.
Das ist absolut das falsche Zeichen. Und das erklärt aber auch so ein bisschen, warum gerade so viele Menschen on fire sind, wenn es um die Frage geht, einen ganz bestimmten Mann in der Politik zu halten. Um wen geht's?
Robert Habeck, wir erleben gerade eine Petition, die durch Decke geht, schon über 200.000 Unterzeichnungen. Wenn die Folge rauskommt, würde ich mal davon ausgehen, es dürfte fast das Doppelte sein, werden wir dann prüfen. Wird sehr spannend zu sein, wie es da weitergeht. Menschen, die jetzt eben laut fordern, hey, ganz der falsche Schritt, dass du jetzt abtrittst und wir brauchen gerade Menschen wie dich, ist zumindest so in der Petition zu lesen, bleib doch bitte noch, denn er hat ja bekannt gegeben, er wird sich jetzt erstmal zurückziehen.
Mir ging es so, wahrscheinlich vielen von euch auch so, dass ich das Ergebnis erstmal sacken lassen musste und ein bisschen drüber nachdenken musste. Und dieses drüber nachdenken, das ist natürlich auch noch nicht zu Ende, sondern vielleicht beginnt es ja jetzt erst richtig. Ich bin hier in der Bundesgeschäftsstelle, nicht das letzte Mal, aber das letzte Mal in der Wahlkampf-Bundesgeschäftsstelle und habe jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit mit mir und auch mit meiner Familie alles zu bereden, was alles ansteht.
Ja, man merkt so ein bisschen, Leute oder gerade auch junge Leute vermutlich möchten an dem Altbekannten festhalten. Und das Lustige ist, Achtung, Plot-Twist, wir springen zu einem ganz anderen Thema und zwar in die Modewelt. Da sehen wir das nämlich auch, dieses leicht nostalgische an etwas festhalten, vielleicht auch diese Sehnsucht. Und zwar hat Karl Kenei ein riesiges Comeback. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Nein, muss ich mich ganz hier äußern und outen. Ich weiß nicht, wer das ist.
Das ist tatsächlich ein Modeschöpfer aus den 90er Jahren. Also der hatte so Ende der 90er, Anfang der 2000er einen riesigen Hype, wurde von Tupac getragen, von Snoop Dogg, also von der ganzen Hip-Hop-Szene im Prinzip und wurde als Good Father of Urban Streetwear bezeichnet. Und hat damals auch schon einen galaktischen Umsatz gemacht und ist in den letzten Jahrzehnten aber so ein bisschen von der Bildoberfläche verschwunden. Und jetzt sehe ich seine Pullover auch bei Ariana Grande, also sowohl bei jungen Frauen als auch bei jungen Männern besonders, überall. Also diese Nostalgie für die 90er Jahre irgendwie an etwas festzuhalten, das spiegelt sich gerade auch wieder in der Mode. Und das finde ich total spannend, denn immer wenn sowas passiert, dann merkt man, dass die Gesellschaft so eine Sehnsucht hat. Und das Spannende ist ja, dass die junge Generation absurderweise generell eine Sehnsucht empfindet, was die 90er Jahre angeht. Obwohl sie die ja gar nicht so richtig erlebt hat, hält sie sich so ein bisschen dran fest an diesem früher war alles besser.
Das absolut, ja. Ich meine, es wurde auch bestärkt durch Trends, auch durch Medienbranchen, aber auch durch Kultur. Stranger Things zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsserien, die gerade die 80er so stark mitnehmen, Musik dann eben auch wiederum fördern innerhalb der Serie, die dann wieder voll abgeht, Running Up That Hill, komplett von Kate Bush durch die Decke gegangen ist in den letzten 2 Jahren wieder. Und auch generell die Musik, sehr, sehr cool ist gerade aus den 90ern. Auch schade wäre, wenn sie vergessen wird. Ich frage mich, ist das jetzt mit Ed Hardy dann auch abzusehen, dass das bald wieder kommt?
Ich hoffe nicht. Hast du früher Ed Hardy getragen?
Ich habe keine Ed Hardy getragen.
Ich hatte Ed Hardy Sachen. Wir waren früher immer mit der Familie im Türkei-Urlaub und da haben wir uns immer die gefakten Ed Hardy Klamotten gekauft. Wahrscheinlich habe ich die noch irgendwo bei meinen Eltern zu Hause rumfliegen. Das heißt, wenn sie
vielleicht
wiederkommen,
kannst du sie bald rausholen.
Genau, wenn sie wiederkommen sollten, die Sachen, dann bin ich prepared. wäre hart. Aber auch zum Beispiel diese GGL-Taschen, ne?
Ja,
die haben ja auch voll den Hype wiederbekommen. Also ich finde diese Nostalgie wirklich bezeichnend, gerade in Krisenzeiten kommt diese Nostalgie gerade bei jungen Menschen immer wieder auf.
Ja, finde ich cool, spannend.
Lass uns aber erstmal zu unseren Hot-News kommen, denn das waren ja jetzt nur unsere kleinen Snacks, die wir für unsere Zuhörenden mitgebracht haben.
Sehr gerne. Legst du los?
Ich würde sagen, du legst los und ich mache dann einen ganz eleganten Übergang.
Mach mal so. Bei mir geht es um die Mär von der faulen Gen Z. Die 20- bis 24-Jährigen in Deutschland arbeiten nämlich so viel wie lange nicht mehr. Seit 2015 sei die Erwerbsbeteiligung dieser Altersgruppe um mehr als 6 Prozentpunkte auf rund 76% überdurchschnittlich gestiegen, zeigt eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dieser Befund widerspricht gängigen Klischees zur mangelnden Arbeitsbereitschaft der Generation Z, schreiben die Autoren. Außerdem wechselten junge Leute häufig nicht mehr den Job als früher. Auch die Entwicklung der gewünschten Arbeitsstunden bei den Jungen unterscheidet sich nicht von denen der Älteren. Ja, die News kam letzte Woche schon raus. Es ist während der Bundestagswahl diskutiert worden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen untergegangen. Manche sagen, vielleicht auch sehr stark diskutiert worden. Mir wurde jetzt wieder beim Vortrag klar gestern, Alle haben es wohl noch nicht ganz mitbekommen, denn ich bringe auch gerne in meinen Vorträgen so eine Aussage mit, zu der man sich positionieren soll. Die junge Generation ist faul im Vergleich zu anderen Menschen, zu älteren Menschen gerade. Und es sagt dann schon tatsächlich, ja, die Mehrheit, ja, die sind vergleichsweise faul. Und sie sagen auch ganz oft, ja, das erleben wir hier und dort und nennen auch Beispiele, auch Erfahrungsberichte, die wertvoll sind, die ich gar nicht abtun möchte. Gleichzeitig sehen wir statistisch da ganz viele Belege. Wir könnten ganz verschiedene Wege gehen, da zu dieser Aussage zu kommen, zu der Beantwortung der Aussage. Wir sehen vom IAB diese große Studie, die eindeutig sagen, sie arbeiten so viel wie lange nicht mehr. Also eigentlich können wir nicht sagen, es wird viel zu wenig gearbeitet bei jungen Menschen.
Das bedeutet, dass immer mehr junge Menschen gerade neben dem Studium oder auch neben der Ausbildung noch eine Teilzeitstelle oder sogar auch eine Vollzeitstelle haben. Und das liegt natürlich einfach an der Tatsache, dass sich viele Leute das nicht mehr leisten können, nicht zu arbeiten. Viele Menschen oder viele junge Menschen rutschen eben aus dieser BAföG-Gruppe raus, gerade wenn ihre Eltern aufgrund der Mindestlohnanhebung jetzt mehr verdienen, bedeutet das ja nicht, dass die Familien unterm Strich, also wenn man auch die steigenden Lebenskosten betrachtet, wirklich mehr Geld haben, sondern nee, die bleiben ja trotzdem bedürftig. Aber viele junge Menschen, also deren Kinder, fallen dann eben aus dieser Gruppe raus. Was ich, ja, wir wollen eigentlich nicht über Politik reden, aber jetzt sind wir schon wieder voll dabei. Was wirklich gut ist, was die Ampel ja geschafft hat. Die Ampel hat es geschafft, dass junge Menschen mehr als 100 Euro im Monat verdienen dürfen, wenn sie Teil einer Bedarfsgemeinschaft sind. Das heißt, wenn die Eltern irgendwie Bürgergeld oder so weiter beziehen, dann war das Einkommen der jungen Menschen, also auch das Einkommen von Schülerinnen und Schülern, in der Vergangenheit immer gedeckelt, auch was ihre Ferienjobs angeht und so weiter. Die durften sich gar nichts zur Seite legen für das Studium. Das wurde dann tatsächlich gegengerechnet. Und das hat die Ampelregierung aufgehoben. Das heißt, jetzt haben auch erstmal ganz viele junge Menschen die Möglichkeit bekommen, überhaupt ihr eigenes Geld zu verdienen.
Finde ich einen interessanten Aspekt. Grundsätzlich kann man Faulheit ja auch verschieden definieren. Das ist jetzt, ich meine, die Studie geht jetzt vor allem auf den Aspekt, dass überhaupt gearbeitet wird. Da ist jetzt nicht die Arbeitsmoral drin, da ist nicht die Einstellung drin, da ist nicht die Produktivität gemessen. Aber auch dort sehen wir gerade, wenn wir Studien reingehen, auch wenn wir meine eigenen reingehen, aber auch in andere Meta-Analysen, große fundierte Studien uns anschauen, sehen wir keine wirkliche Unterscheidung zwischen Jüngeren und Älteren. Wenn es eine Unterscheidung gibt, dann ist sie sehr schnell rauszurechnen. Die ist nämlich oft nur deskriptiv zu sehen und in einer großen statistischen Analyse ist sie rauszurechnen, weil man eben auch für manche Faktoren gar nicht kontrollieren kann, wie Ressourcen, Erfahrungen. Du wirst im Alter eher ein bisschen erfahrener, hast mehr Ideen, wie du mit bestimmten Aufgaben umzugehen hast. Und als junger Mensch ist es extrem eher kontraproduktiv zu hören, dass du faul seist. Ich glaube, wir tun es extrem schwer mit diesen Stereotypen, werden uns in den nächsten Jahren dann noch schwer tun. Es wird leider wohl bleiben, auch nach so einer Meldung wie jetzt vom IAB. Aber wir sehen es in Statistiken einfach nicht. Auch in unserer Jugend in Deutschland-Studie haben wir junge Menschen gefragt, wie sie sich selber positionieren auf einer Produktivitätsskala. Das haben wir dann die Älteren auch gefragt. Wir fragen ja auch alle Altersgruppen zum Teil. Und da sehen wir keine Unterschiede. Klar ist eine Selbstwahrnehmung, aber diese Selbsteinschätzung, die ist erstmal schon ganz interessant. Anscheinend sehen sie sich produktiv. Und zweitens wissen wir aus der Wissenschaft, die geht relativ stark einher auch mit der Einschätzung der Führungskraft, weil da Menschen gerade im anonymen Setting dann doch reflektiert sind und da auch ehrlich sind. Jetzt ist es aber so, es wurde schon immer behauptet, dass die Jugend faul sei. Es ist nicht so, dass wir das gerade mit der Gen Z in Deutschland erleben oder dass es irgendwie ein europäisches Problem sei. Es wurde schon immer behauptet. Ich habe ein Zitat mitgebracht, du wirst es kennen, ich bin mir sehr sicher. Ja, die Jugend von heute hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt von Älteren und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Weil du das gesagt hast?
Ja. Der Philosoph.
Ja, Philosoph, nämlich Sokrates, 400 Jahre vor Christus. Es wurde schon immer behauptet, dass die Jugend wohl irgendwie nur labern will und keinen Bock auf Arbeiten hat. Irgendwie haben wir es ja trotzdem geschafft, so eine Zivilisation aufzubauen, verschiedene Reiche zu erleben und jetzt hier zu stehen, wo wir heute stehen. Es bringt nichts, sie als faul und undankbar abzustempeln, glaube ich.
Aber wo man ja tatsächlich einen Unterschied sieht, und da sind wir auch wieder bei der Definition von Faulheit, ist bei dem Thema Überstunden, dass tatsächlich die ältere Generation zu mehr Überstunden neigt als die jüngere Generation. Also das ist tatsächlich messbar. Hier sieht man teilweise über alle Branchen hinweg einen gewaltigen Unterschied. Aber die Frage ist ja, ist das dann Faulheit oder ja, ist es, jetzt ganz krass ausgedrückt, ist es vielleicht auch von der älteren Generation ein Stück weit Dummheit, sich eben diesen Strukturen zu beugen? Denn man muss ja auch immer sagen, Überstunden sind phasenweise total in Ordnung und teilweise auch nötig in gewissen Phasen. Aber sobald sie die Regel sind, duldet man als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ja, dass etwas im Unternehmen falsch ist, dass die Strukturen falsch sind. Denn dauerhafte Überstunden sind eigentlich nur ein Indiz dafür, dass die Strukturen falsch sind und angepasst werden müssen.
Genau.
Und wenn man das duldet, dann macht man einen Fehler. Dann trägt man diesen Fehler auch mit. Von daher ist es eigentlich klug, wenn junge Menschen da sagen, halt, stopp. Ich habe keinen Bock, dauerhaft Überstunden zu machen. Projektweise ist es total in Ordnung, aber das sollte eben nicht die Regel sein. Und deswegen sage ich jetzt hier Nein, um nicht nur mich zu schützen, sondern eben langfristig auch das Unternehmen zu schützen und die Strukturen effizienter zu gestalten.
Ja, stimme ich dir zu. Ich erlebe das auch in vielen Gesprächen, auch mit Ausbildungsleiterinnen, Leiterinnen, tatsächlich, die mir dann sagen, die junge Generation, die ist halt auch faul, die wollen nicht mehr so viel machen wie früher. Und dann frage ich, woran messt ihr das denn genau? Und dann kommt das erste Punkt tatsächlich, ja, die machen keine Überstunden mehr. Die hauen um 16 Uhr ab, wenn sie um 7 Uhr, 8 Uhr morgens begonnen haben. Und dann sage ich, ja, aber wenn sie ihre Arbeitszeit erfüllt haben, dann haben sie doch eigentlich alles geschafft. Wenn ihr es nicht schafft, ihnen in der Zeit die richtigen Aufgaben zu geben oder sie anzuleiten, diese zu erfüllen, dann läuft irgendwas schief. Und dann sagen sie, ja, wir haben halt gerade auch einen Fachkräftemangel, wir brauchen die Arbeit. Ja, aber es ist nicht deren Job, tatsächlich einen 12-, 13-Stunden-Tag hinzulegen. Es gibt Strukturen und Branchen, wo das gerade gang und gäbe ist, wo diese Diskussion, wo die über uns jetzt lachen würden, gerade in der Medizin, würde ich sagen, in Kliniken, ist das leider inzwischen komplett normalisiert worden, einen 12-, 13-Stunden-Tag hinzulegen. Auf Dauer kann es nicht gesund sein. Und ich glaube, da steckt auch einiges an Selbstschutz drin. Ne?
Mhm, total. Das Thema, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich auch verknüpft mit den Generationen beziehungsweise mit dem Generationenkonflikt. Und zwar geht es um das gewaltige Staatsdefizit in unserer Kasse. Trotz Rekordeinnahmen von erstmals über 2 Billionen Euro stieg das Staatsdefizit auf knapp 119 Milliarden Euro. Das ergab eine vorläufige Berechnung des Statistischen Bundesamts. Was ist das Staatsdefizit jetzt nochmal genau? Das Staatsdefizit gibt an, um welchen Betrag die Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen und Sozialversicherung die Einnahmen, die wir haben, übersteigen. Der deutsche Staat hat also deutlich mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Und das eben, obwohl die Einnahmen des Bundes durch eben Steuern, Sozialbeiträge und Zinseinnahmen im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 2 Milliarden Euro gestiegen waren. Und die Ausgaben in den Bereichen Rente und Pflege waren aber so enorm, dass wir unterm Strich trotzdem dieses galaktische Defizit haben. Und das Krasse ist, Kilian, das wird ja einfach noch doller. Der Großteil der Babyboomer-Generation geht ja erst noch in Rente. Und die Ausgaben in genau diesen Bereichen, also Rente und Pflege, werden einfach noch mal um ein weiteres steigen. Und das ist ein heißes Thema, denn jetzt haben wir diese Zahlen. Und gerade in den nächsten Wochen / Monaten wird ja auch das Thema Schuldenbremse noch mal hart diskutiert. Die Schuldenbremse wurde 2009 eingeführt, für diejenigen, die es nicht wissen. Und das war quasi damals mitten in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Ziel der Schuldenbremse war es, die Finanzlage von Bund und Ländern langfristig zu stabilisieren, indem eben die Neuverschuldung ja unter strenge Grenzen bzw. Regeln gesetzt wurde. Und die Schuldenbremse begrenzt die strukturelle Neuverschuldung auf höchstens 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt ist es ja so, dass schon seit Jahren oder beziehungsweise auch gerade seit der Pandemie, seit des Angriffskrieges Putins auf die Ukraine immer wieder neue Regelungen beziehungsweise Ausnahmen gefunden wurden und Sondervermögen geschafft wurden und wir im Prinzip immer mehr ausgeben, aber es eben keine Investitionen in die Zukunft sind. Und das bleibt natürlich oder wird natürlich gerade der jüngeren Generation zum Verhängnis. Die Kritiker und Kritikerinnen der Schuldenbremse haben damals schon befürchtet, dass zukunftsweisende Investitionen wie zum Beispiel in die Bildung ja darunter leiden werden. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt im Prinzip, oder?
Ja, vor allem auch im internationalen Vergleich sind wir wahrscheinlich ich glaube, das einzige Land derzeit in Europa, das so stark daran festhält. Die anderen Länder haben das schon auch länger begriffen. Es kann so nicht funktionieren.
Ja, beziehungsweise fehlt uns einfach etwas. Und ich glaube, da ist es jetzt tatsächlich ganz gut, dass wir hoffentlich in Zukunft eine starke Opposition haben, also die Linken und die Grünen im Bundestag, die sich eben beide dafür aussprechen, dass mit einer Erneuerung der Schuldenbremse auch gewährleistet werden oder sein muss, dass nicht alles nur in Anführungszeichen in Rüstung investiert wird, sondern eben auch in Bildung, in Infrastruktur, in Wohnraum. Und ich habe da tatsächlich auch noch mal ein Snippet von der Linken, von der Heidi, mitgebracht. Da macht sie das nämlich auch deutlich, dass sie einer Reform der Schuldenbremse nur unter bestimmten Bedingungen zustimmt. Wir hören mal rein.
Mindestens eine Reform, besser noch eine Abschaffung der Schuldenbremse zu beraten, aber wir werden keine dreckigen Deals eingehen. Es gibt so viele Probleme in diesem Land. Investitionen in den Klimaschutz zum Beispiel, Investitionen in die Bildung, in den ÖPNV, ins Gesundheitssystem. Dafür die Schuldenbremse zu lockern bzw. besser noch abzuschaffen, dafür sind wir gerne bereit, aber wir gehen keine dreckigen Deals ein. Also ganz im Ernst, wenn wir an einer Stelle keinen zusätzlichen Investitionsbedarf haben, dann ist es ja wohl das Militär. Also nicht nur das, was im normalen Haushalt ist, auch das Sondervermögen. Das sind Ausgaben, auch gerade wenn man die NATO-Staaten anschaut, die sind deutlich höher als alles andere, was es auf der Welt gibt. Und ich finde, mit dem Geld, was da zur Verfügung steht, kann man die Bundeswehr als Verteidigungsarmee ohne Probleme ausbauen. Da noch mehr Investitionen zu fordern, das jetzt als oberste Priorität einer neuen Regierung sofort schon wieder ins Schaufenster zu stellen, da frage ich mich doch so ein bisschen, was eigentlich noch die wahren Probleme im Land sind und wer da außer uns einen Blick drauf hat. Wenn wir mehr Geld brauchen, dann beispielsweise für den sozialen Wohnungsbau.
Kian, würdest du denn sagen, also Stichwort Rüstungspolitik, Aufrüstung, ist das eine Zukunftsinvestition?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, auf einer europäischen Ebene wird das gerade sehr viel diskutiert und ich kann schon verstehen, wenn man sagt, man muss da jetzt stark und stabil sein, gerade wenn die USA als transatlantischer Partner gerade so dastehen, man sich nicht so richtig auf sie verlassen kann, wenn da jeden Morgen neue News hageln. Gleichzeitig verstehe ich auch die andere Position, die sagt, wir müssen auf unser inneres Land gucken und schauen, dass wir zukunftsfähig sein, gerade was die junge Generation angeht. Aber natürlich, wenn dann der nächste Autokrat in die Ecke kommt und uns bedrohen sollte, braucht es natürlich eine gewisse Form von Abwehr. Ne?
Ich bin davon überzeugt, dass dieses Thema auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal an Fahrt aufnehmen wird. Und vielleicht suche ich uns dazu nochmal einen Experten oder eine Expertin, die das Thema mit uns so ein bisschen aufdröselt, das Thema Schuldenbremse. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr tiefer in das Thema eintauchen wollt. Kian, wir müssen hier tatsächlich einen ganz uncharmanten Cut machen, denn wie du weißt, sitze ich hier gerade in so einer Telefonkabine. Ich bin ja nicht zu Hause. Und das Problemchen ist, hier gibt es keine Steckdose. Das heißt, mein Akku vom Laptop hat gerade schon Alarm geschlagen und gesagt, gib mal Gas, zieht die Folge mal zu, macht mal den Sack zu. Ich glaube, es ist soweit.
Ja, lass doch kurz einen Blick in die Zukunft in den nächsten Wochen werfen. Schuldenbremse wird Thema, das wird sehr stark diskutiert werden. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass wir da zu einer schnellen Einigung kommen, gerade aufgrund der AfD, die so viel Macht auch in der Opposition hat.
Ja, jetzt gab es ja tatsächlich den Vorschlag, dass die alte Bundesregierung das noch tatsächlich in den nächsten Wochen durchsetzen soll. Bin ich mir
ist aber schon wieder abgerückt, Herr Merz, oder? Was ich gelesen
habe. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, so eine große Entscheidung jetzt noch so schnell zu treffen, weil das muss natürlich, also die Bedingungen, die daran geknüpft sind, das muss natürlich schon ausdiskutiert werden. Dafür braucht man schon ein bisschen Zeit, weil sonst...
Werden wir sehen.
Ja.
Mal schauen, was da noch kommt in den nächsten Wochen. Politisch wird das noch ganz interessant. Und ansonsten, wir leben in so einer volatilen Welt gerade. Ich weiß nicht, welcher Gast als nächstes bei Donald Trump sein wird und wie er darauf reagieren wird. Ich finde sehr cool, wie Macron ihn gehandelt hat, ihm auch widersprochen hat. Aber mal sehen, was da als nächstes kommt. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, ob da diese Woche noch irgendeine große politische News ansteht. Und ansonsten, glaube ich, geht es jetzt darum, eine gute Regierung zu bekommen, was das Politische angeht und dann auch wirklich wieder mit Optimismus reinzugehen. Gerade auch Thema, was wir heute hatten, junge Menschen, Faulheit, da auch mal wieder ein bisschen mehr Vertrauen einander zu haben.
Jetzt hast du gerade Donald Trump und Macron angesprochen, um das nochmal einzuordnen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Macron und Donald Trump hatten eben ein Treffen und Donald Trump hat einfach während einer Pressekonferenz vor laufender Kamera falsche Informationen zur...
Fake News.
zur Finanzierung der Ukraine-Hilfe verbreitet und Macron hat ihn ganz elegant unterbrochen. Und das eben richtig gestellt, diese Aussage. Und das ist natürlich etwas, was Europa meiner Meinung nach aktuell sehr stark braucht. Und mal gucken, ob sich Merz und sein Team in Zukunft davon etwas abschauen kann. Was ich aber noch sehr lustig finde, vielleicht noch so eine kleine Fun- oder eher Spaßnotiz am Rande und zum Ende dieser Folge. Die Diktierfunktion im iPhone hat sich einen kleinen Fauxpas erlaubt. Und zwar hat sie aus dem Wort Rassist das Wort Trump gemacht. Und bislang ist nicht klar tatsächlich, also nur bei amerikanischen Apple-Produkten, bislang ist nicht klar, was dahinter steckt. Also Apple versucht das natürlich irgendwie mit etwas Technischem zu begründen. Andere sagen, nee, da steckt tatsächlich ein spezifischer Mitarbeiter dahinter.
Der ja. So nah liegen die Worte jetzt nicht zusammen, oder? Wenn ich jetzt, also Diktierfunktion heißt, ich rede, das heißt, ich sage, he's a racist. Dann, also racist war das Wort, oder? Das heißt, he's a Trump, kam dann raus.
Ja, also schon, genau. Apple ist da definitiv in Erklärungsnot. Ich finde es ein bisschen amüsant, muss ich sagen. Und meine Vermutung ist eher, dass da irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hintersteckt, die sich da vielleicht eine krassere Prank erlaubt hat.
Oder Jan Böhmermann.
Oder Jan Böhmermann, who knows.
Wunderbar, wir sind schon wieder voll drin, aber wenn dein Akku wirklich streikt, dann sollten wir natürlich das Ende finden.
Wir hören ziehen uns den Sack nächste zu. Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir ein Fest, Kilian. Wir bleiben im Kontakt und ihr Mäuse, bewertet diesen Podcast bitte noch fleißig bei Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns über Sternchen, wir freuen uns über Kommentare und schreibt uns auf jeden Fall auch nochmal, ob ihr eine ausführlichere Folge zur Schuldenbremse mit einem Experten oder einer Expertin haben wollt. Au revoir.
Gerne. Und meldet euch gerne, wenn ihr andere Themen haben wollt, die euch interessieren, die jetzt mal endlich nach der Bundestagswahl aufkommen könnten, sodass wir noch neue Folgen machen könnten. Wir sind gespannt
auf eure Insights. Genau. Top. Bye, bye.
Wunderbar. Schönen Urlaub.